14. Juni 2015. Raus aus der digitalen Hilflosigkeit. Einer der Albträume des modernen Menschen ist es, die Kontrolle über seinen Computer zu verlieren. Nicht zu wissen, wer sich noch auf dem Gerät herumtreibt und wer die Daten lesen, den persönlichen Gedanken beim Entstehen zusehen kann, hat sich zu einer Urangst entwickelt. Nun hat diese Furcht den Deutschen Bundestag befallen. Die Abgeordneten und ihre Mitarbeiter leben seit Wochen in einer nervenzehrenden Ungewissheit über die Angreifer, die sich in ihren Systemen bewegen. Die sonst so machtbewusst agierende Bundestagsverwaltung, zuständig für die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Systeme, strahlt eine innervierende Hilflosigkeit beim Umgang mit dem Problem aus. Die Informationslage über Ausmaß und Schäden des Angriffs besteht im Wesentlichen aus widersprüchlichen Gerüchten und vagen Presseberichten. Weder das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, noch hinzugerufene externe Berater konnten zur Beruhigung beitragen. Ihr fachlich korrekter Befund lautet, dass in einem befallenen System dieser Größe, es geht um tausende vernetzte PCs, die Entseuchung schwierig, langwierig und mit ungewissen Erfolgsaussichten behaftet ist. Schnell waren Insider mit allerhand Spekulationen zu den Urhebern zur Hand. Sie seien im feindlichen Russland zu suchen. Was der Geschäftsführer des vom BSI hinzugezogenen Forensikunternehmens explizit nicht bestätigen wollte. Dass eine Schadsoftware auf Computer in Osteuropa zugreift und die gleichen im Internet frei verfügbaren Schadsoftware-Komponenten auch von östlichen Angreifern verwendet wurden, ist eine eher dünne Beleglage für eine leichthändige Zuschreibung der Urheberschaft. Zumal aus Kreisen der Fraktionen zu hören war, dass sie, nachdem tatkräftige Hilfe von der Bundestagsverwaltung ausblieb, in Eigenregie anfingen zu forschen und auf Schadsoftware stießen, die mit Servern in Westeuropa kommuniziert. Sowohl dort als auch in Osteuropa kann sich jeder Interessent und jede Interessentin Server für beliebige Zwecke einfach mieten oder, wie es die NSA und das britische GCHQ laut den Snowden-Dokumenten gern tun, den Zugang erhacken. Viel interessanter als die letztgültig nur mit viel Glück zu beantwortende Frage nach der Herkunft des Angriffs ist jedoch die Hilflosigkeit gegenüber solcher digitaler Unbill. Die Abgeordneten und die Verwaltung sind dabei nicht allein. Solche Vorkommnisse spielen sich jede Woche in deutschen Unternehmen ab. Gerade die kleineren haben oft nicht genug Ressourcen und Wissen, um sich effektiv zu verteidigen. Und sobald eine Sicherheitsmaßnahme auch nur ein klein wenig unbequem ist, etwas mehr Aufmerksamkeit und Umgewöhnung erfordert, wird sie insbesondere in den Chefetagen abgelehnt. Vielleicht führt die Erfahrung der persönlichen Betroffenheit im Parlament nun zu einem Umdenken bei den Prioritäten der Gesetzgebung im IT-Sicherheitsbereich. Die bisherige Agenda der Regierung war: Geheimdienste und Polizeien bekommen mehr Befugnisse für den Ausbau von Staatstrojaner-Einsätzen. BND und Verfassungsschutz bauen unter dem Deckmantel der Cyberdefense mehr Überwachungssysteme. Dazu werden fragwürdige Heftpflaster wie das gerade beschlossene IT-Sicherheitsgesetz verklebt. Zu all dem kommen noch von der Leyen's zukünftige Pläne für die Erweiterung der digitalen Angriffskapazitäten der Bundeswehr. Statt um wirksame Verteidigung geht es um Überwachung, um absehbar untaugliche Versuche der Angreiferidentifikation und um Mittel zum Cyber-Gegenangriff. Keine gute Strategie für die digitale Welt. Wirklich wirksam wären stattdessen hohe Investitionen in langfristige, effektive Abwehrkonzepte. Der Kern des Problems ist und bleibt die schlechte Qualität der Software, auf der unsere digitale Welt beruht, und der Mangel an qualifiziertem Personal, um Systeme sicher zu konfigurieren, zu administrieren und zu warten. Was es deshalb jetzt braucht, ist ein umfangreiches Programm zur Förderung von sicheren Programmiersprachen, sicherer Software, von Ausbildungsprogrammen für Sicherheitsspezialisten und Gesetze für Haftungsregeln und Haftpflichtversicherungen für Software- und IT-Systeme. Das taugt zwar nicht für Schlagzeilen und martialische Statements, ist aber langfristig der einzige Ausweg aus dem derzeitigen unhaltbaren Zustand der digitalen Hilflosigkeit.
Montag, 29. Juni 2015. Die große Heuchelei. Terroristen als Vorwand, den Geheimdiensten geht es um ganz andere Ziele. Wenn man beruflich einen sprichwörtlichen Schlapphut trägt, muss die vergangene Woche nach den nunmehr 2 Jahre andauernden Dramen um die Snowden-Papiere ein neuer Tiefpunkt gewesen sein. Nicht nur, dass offenkundig WikiLeaks in den Medienalltag der Geheimdienstenthüllung zurückgekehrt ist und politisch wieder mitspielt, auch was inhaltlich über die Spionage und Unterwanderung der Kommunikation von Frankreichs Staatsspitze und Wirtschaft herauskam, ist so brisant wie bemerkenswert. Denn WikiLeaks publizierte neben sogenannten Selektoren auch Auszüge aus NSA-Datenbanken, die das ganze Ausmaß der Spionagetätigkeiten offenbaren. Vielleicht lässt sich der nach wie vor schwelende innenpolitische Streit um die Selektorenlisten der NSA, in denen deutsche und europäische Ziele enthalten sein sollen, einfacher lösen. Statt des geplanten Sonderbeauftragten von Merkels Gnaden, der einen Blick hineinwerfen, aber nicht darüber sprechen darf, könnte man sie besser bei WikiLeaks hochladen. Denn im Grunde wissen wir doch jetzt schon, was NSA und BND zu verbergen haben. Die Espionage-Elysée getauften Dokumente kommen offenkundig nicht aus dem Snowden-Fundus. Die Befürchtung von Geheimdienstlern, dass Edward Snowdens Vorbild Wirkung über die unmittelbaren Enthüllungen hinaus zeigen könnte, scheint sich zu bewahrheiten. Jemand mit weitreichendem Top-Secret-Zugang mochte offenbar nicht mehr länger zusehen, wie bigott sein Arbeitgeber seit Jahren agiert. Die Einstufung der neuen Dokumente zeigen, dass sie aus dem Allerheiligsten der NSA stammen, der Gamma-Code-Word-Abteilung. Sie betreffen nicht nur Mittel und Methoden, wie sie die meisten Snowden-PowerPoint-Dokumente zeigten, sondern konkrete Abhörresultate, die Ziele und Interessen der Spione freilegen. Mit sehr wenigen Ausnahmen waren in den vergangenen 2 Jahren keine solchen höchstgeheimen Informationen an die Öffentlichkeit geraten. Selbst das Kopieren solcher Dokumente ist Geheimdienstern streng verboten. Darüber, wie die NSA technisch an die Inhalte der Telefonate der französischen Politikspitze kam, kann derzeit nur spekuliert werden. Die Kennzeichnung der Methoden als unconventional und unidentified wird von einigen Beobachtern so interpretiert, dass sie per Computereinbruch in die Telefone erlangt wurden. Frankreich ist in jüngster Zeit nicht das erste Mal Opfer geheimdienstlicher Spionageoperationen. Als im Mai öffentlich wurde, dass der BND der NSA half, neben europäischen auch französische Politiker zu überwachen, gab man sich wortkarg. Wie sich das politische Theater in Frankreich und Deutschland gleicht, zeigen nicht nur die leicht irritierten, aber kleinlauten Reaktionen der jeweiligen Regierungen, sondern auch die parallel laufenden Pläne zum Ausbau der eigenen Geheimdienste, die hier wie dort anstehen. Es wirkt fast wie eine Persiflage auf Angela Merkel, wenn nun eilig ein Telefonat mit dem amerikanischen Präsidenten Barack Obama anberaumt wurde und Frankreichs Premierminister Manuel Valls sagt, es sei nicht legitim, die Kommunikation von Verbündeten abzuhören. Die Amerikaner müssten sich an ihre Zusagen halten, die laut dem französischen Verteidigungsrat nach Beginn der Snowden-Veröffentlichung gemacht worden seien. Dann forderte Valls tatsächlich noch eine Art No-Spy-Abkommen, was wohl kein Satiriker überbieten könnte, da aus den geleakten Dokumenten genau das Scheitern eines solchen Ansinns ersichtlich ist. Kanzlerin Merkel steht nicht mehr nur allein mit der brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff vor einer Weltöffentlichkeit, deren Medien den einen oder anderen hämischen Satz über Datenschutz und IT-Sicherheit in den Regierungszentralen abdruckten. Zu ihnen müssen sich nun die stolzen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac und François Hollande gesellen, die auch ins Fadenkreuz der von nicht zurückschreckenden NSA-Spione geraten sind. Die Folgerungen, die ausspionierte Regierungen bisher gezogen haben, sind ernüchternd. Es ist mitnichten eine Abkehr vom »Jeder spioniert jeden aus«. Stattdessen wird ein Ausbau der eigenen Dienste angestrebt. In Frankreich segnete das Parlament noch am Folgetag der Enthüllungen ein umstrittenes Gesetz ab, das den geheimdienstlichen Überwachungssektor enorm ausweitet, das massenhafte Abgreifen von Metadaten der Kommunikation legalisiert und Staatstrojaner erlaubt. Dabei geht es nur am Rande um die Stärkung der Abwehr gegen die Spionage durch die sogenannten Verbündeten. Primär enthalten die Wunschlisten der Geheim, die überall in Gesetze gegossen werden, weitergehende Zugriffsbefugnisse und immer mehr Spitzeltechnik. Statt zu erkennen, dass eine Aufrüstung der Offensivkapazitäten gerade bei der Computerspionage keine zusätzliche Sicherheit bringt, sondern nur das geostrategische und machtpolitische Wettrüsten weitertreibt, hoffen die zuständigen Politiker offenbar, dass noch mehr Spitzeln irgendwie eine Lösung ist. Schaut man sich die Prioritätenskala der französischen Politikziele in den aktuellen NSA-Dokumenten an, sieht man, dass sie der zweithöchsten Kategorie zugeordnet sind. Aus den Snowden-Dokumenten ist auch an vielen Stellen ersichtlich, dass es mitnichten, von den Spionagefreunden unter den Politikern gern behauptet, nur um die Verhinderung von Terrorismus geht. Abhörgeheimdienste dienten schon immer primär den politischen und wirtschaftlichen Interessen ihres Landes und ihrem ganz eigenen Machterhalt. So zu tun, als handle es sich bei den Spitzelorganisationen um ehrenwerte Institutionen, deren Zweck ausschließlich die Sicherheit der Bevölkerung sei, ist nichts als Zweckpropaganda. Frankreich hat durch die jüngsten Gewalttaten und insbesondere durch den Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo in Paris ein Trauma erlitten. Man diskutiert noch über die richtigen Gegenmaßnahmen. Dass allerdings das Ausweiten des geheimdienstlichen Spionierens ein adäquates Mittel sein kann, dafür spricht nach den neuen Veröffentlichungen nichts. Denn die angeblich den Terroristen hinterherjagenden Geheimdiensthacker haben nur wieder profane machtpolitische und Wirtschaftsspionage betrieben.
Juli 2015. Abwehr neuzeitlicher Überwachungsplagen. Seit IT-Sicherheit und Überwachung nicht mehr nur ein Nischenthema für technisch Interessierte ist, sondern Sicherheitslücken, internationale Geheimdienstskandale und politische Streits um Datensammlung und Auswertung tagtäglich die Zeitungen füllen, wächst die Anzahl deren, die sich dem technischen Gegengift widmen. Das sind zum einen immer mehr Firmen, die Geschäftsmodelle für einen größer werdenden Kundenkreis entwickeln oder ausbauen. Sie bedienen einen Markt, in dem aus privaten und beruflichen Gründen technische Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, um dem Problem der Spionage und Hacking-Angriffen entgegenzuwirken. Das sind zum anderen aber auch akademische Forschergruppen, die intensiv nachdenken über Möglichkeiten der Abwehr der neuzeitlichen Überwachungs- und Hacking-Plagen. Zusammen mit der ebenfalls größer werdenden Gruppe von Aktivisten, die versuchen, Verschlüsselungs- und Anonymisierungswerkzeuge zugänglich, benutzbar und vor allem sicher zu machen, hat sich das Angebot für normale Netznutzer und für Unternehmen verbreitert. Wer seine Gespräche, Chats und E-Mails schützen möchte oder muss und zusätzlich die Umstände seiner Kommunikation nicht preisgeben will, dem stehen heute weit mehr freie Programme und kommerzielle Angebote zur Verfügung. Der Snowden-Effekt zeigt Wirkung. Was Verschlüsselung angeht, ist die Angebotslage für interessierte Unternehmen und Privatpersonen fast luxuriös. So vielfältig sind Dienstleistungen und technische Werkzeuge mittlerweile. Auch in der Forschungslandschaft ist das Interesse an kryptografischen Methoden gestiegen. Und selbst beim einstigen Stiefkind, dem Prüfen und Auditieren der Umsetzung in Verschlüsselungsprogrammen, läuft es in letzter Zeit besser. Politisch ist das nicht überall gern gesehen. Geheimdienste fordern insbesondere in den Vereinigten Staaten mit zunehmender Vehemenz den Einbau von Hintertüren, um Verschlüsselungsmaßnahmen umgehen zu können. Der britische Premierminister David Cameron bläst ins gleiche Horn, wenn er betont, dass IT-Sicherheit zwar wünschenswert sei, aber mit Blick auf seinen GCHQ hinzufügt, dass die Verschlüsselung nicht unüberwindbar sein solle. Auch in Deutschland sind solche Wünsche zu hören, blieben aber kaum beachtet. Denn dass die gesamte Wirtschaft zur Sicherung ihrer Daten und Infrastruktur vertrauenswürdige Verschlüsselung benötigt, können selbst Überwachungsextremisten nicht wegdiskutieren. Und seit klar ist, dass die NSA einheimische Politiker ins Visier nimmt, haben die Klügeren unter ihnen erkannt, dass Verschlüsselung ihre letzte Abwehrlinie ist, sofern sie weiter digital kommunizieren wollen. Bei den technischen Möglichkeiten der Anonymisierung ist bisher Tor, wie Onion Router, dominierend. Ein freies Programm, das ein Ausforschen der Umstände der Kommunikation durch Dritte verhindert. Für das Klicken im Netz und für das unbeobachtete Chatten wird es jeden Tag von mehr als 2 Millionen Menschen genutzt, die damit sowohl staatlichen als auch kommerziellen Überwachungsmaßnahmen entgehen. Gerade in repressiven Staaten ist Tor oft das Mittel der Wahl für Journalisten und sonstige Berufsgeheimnisträger, um sich und ihre Kontakte zu schützen. Beklagt wird jedoch seit langer Zeit, dass Tor durch die technische Anonymisierung das Surfen im Netz zu sehr verlangsamt. Der Grund liegt darin, dass die Daten im Tor-Netzwerk mehrfach verschlüsselt werden, was Zeit kostet. In den letzten Jahren hat sich das zwar verbessert, doch mit der Flut an Bildern und Bewegbildern ist nur schwer Schritt zu halten. Immerhin wurde zwischen sicherer Anonymisierung und Bequemlichkeit der Nutzung ein halbwegs akzeptabler Kompromiss gefunden. Große Datenmengen sind allerdings nur mit viel Geduld anonymisiert zu transportieren. So ging ein Raunen durch den Maschinenraum, als letzte Woche mit einem sogenannten White Paper ein neues Projekt vorgestellt wurde, das Online-Anonymität ohne unangenehme zeitliche Verzögerung verspricht. 5 Universitätsforscher zeigten ihr technisches Konzept mit dem Namen HORNET, High Speed Onion Routing at the Network Layer, das den ungeliebten Wartezeiten beim anonymen Surfen mit technischer Effizienz begegnet und die Router bis zu 93,5 GB pro Sekunde durchschleusen lässt. Auch Mechanismen, um bekannte Angriffe zu begegnen, die Nutzer de-anonymisieren könnten, wurden bedacht. Es ist zunächst eine technisch komplexe Darstellung der Ideen, die nun innerhalb und außerhalb der Akademie diskutiert wird. Projekte wie HORNET sind aber keineswegs akademische Gedankenspiele, sondern die Reaktion von Forschern und Aktivisten auf eine veränderte digitale Welt mit allseits schnorchelnden Geheimdiensten. Deren technische Mittel wurden einst dafür geschaffen, wirklichen Gefahren wie nuklearen Bedrohungen entgegenzuwirken. Heute spionieren sie Regierenden und Wirtschaftsbossen hinterher und zielen auf Journalisten und Dissidenten. Da man sie aus politischen Gründen weiterhin gewähren lässt, ist die Erforschung der technischen Gegenwehr allzu verständlich. Konzepte wie HORNET haben eine gesellschaftliche Dimension, denn mit dieser Methode der Anonymisierung werden auch übliche Zensurmaßnahmen technisch ausgehebelt, die in vielen Ländern längst Internetalltag sind. Deutlich wird der gesellschaftliche Einfluss auch, wenn man sich klarmacht, dass es bei Anonymisierung um die viel diskutierten Metadaten der Kommunikation geht. Während in Deutschland die politische Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung noch andauert, das geplante Gesetz aber bereits konkrete Form angenommen hat, ist in Großbritannien gerade gerichtlich festgestellt worden, dass die nationale Metadatensammlung rechtswidrig ist. Technische Projekte der Gegenwehr wie HORNET werden die Diskussion über anlasslose Massenüberwachung zwangsläufig verändern, sobald aus den Konzepten benutzbare Programme werden. Dem politisch offenbar so schwer einzudämmenden, heimlichen Schnorcheln der Geheimdienste an allen nur irgendwie greifbaren Kabeln könnte damit ein technologischer Riegel vorgeschoben werden.